Und Menschen folgen nicht Fakten, sondern Geschichten. Erst die Geschichte, dann die Realitätsveränderung.
Es ist nur eine einzige Einstellung tatsächlich, wenn man so ein bisschen auf die Weltrettung schielt und auf die Zukunft unserer Kinder, nicht okay, nämlich nichts zu tun.
Der Utopia Podcast.
Willkommen im Changemaker Podcast. Heute geht es um eine Frage, die viele Leute gerade umtreibt, und zwar: Gibt es inmitten all der Krisen überhaupt gute Gründe für echte Hoffnung? Darüber spreche ich mit einem der bekanntesten Wissenschaftsjournalisten Deutschlands. Dirk Steffens ist heute zu Gast. In seinem neuen Buch Hoffnungslos optimistisch zeigt er, warum unsere Wahrnehmung der Welt so oft täuscht, welche Chancen wir übersehen und wie wir zu einer Hoffnung zurückfinden können, die nicht naiv ist, sondern ins Handeln bringt. Hi Dirk, schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, hallo.
Wälder sind lebenswichtig. Sie spenden Schatten, filtern die Luft, speichern CO2, sind Lebensraum für Tiere und schützen unser Klima. Aber die Wälder in Deutschland sind bedroht. Nur noch jeder fünfte Baum gilt als gesund. Mit der Klimainitiative der Volksbanken Raiffeisenbanken wurden seit 2022 über 1,2 Millionen Bäume finanziert. Jeder neue Baum macht unseren Wald zukunftsfähig und ihr könnt mithelfen. Geht auf vr.de/baumspende und unterstützt mit uns zusammen die Wälder in Deutschland.
Ich möchte mit einer ganz einfachen Frage beginnen und die verrät oft mehr als jede Analyse über die Essenz einer Arbeit. Wenn dich ein Kind fragen würde, was machst du eigentlich und warum ist das wichtig, was würdest du antworten?
Naja, das ist gar nicht so hypothetisch, denn wir haben ja zwei Kinder, die sind 12,5 Jahre alt, Zwillinge. Und da ist man ständig mit der Frage konfrontiert, egal ob das Kind sie nun stellt oder man sich die selber stellt, wenn man den Kindern ins Gesicht guckt morgens. Daraus resultiert schon die erste wichtige Erkenntnis. Man darf nicht nichts tun. Man kann machen, was man will. Man kann glauben, was man will. Man kann eine Meinung zu Themen haben, die vielleicht von anderen Meinungen abweicht. Man kann für oder gegen Windräder sein, für oder gegen Kernenergie. Das alles ist okay. Es ist nur eine einzige Einstellung tatsächlich, wenn man so ein bisschen auf die Weltrettung schielt und auf die Zukunft unserer Kinder, nicht okay, nämlich nichts zu tun. Also das ist der einzige Fehler, den wir nicht machen dürfen. Aber das tun natürlich viele. Und da gibt es gesellschaftliche Mechanismen, die das fördern. Da gibt es so ein paar Fehlschaltungen in unserem Gehirn, die uns zum Nichtstun verurteilen. Also weil unser Gehirn ja uns beeinflusst. Wir haben ja nicht wirklich einen freien Willen oder nicht nur einen freien Willen, sondern sind von unserem Körper und unserer Evolution sehr stark beeinträchtigt oder begrenzt. Das ist so, aber Nichtstun ist das, was man nicht machen darf.
Danke für den schönen Appell gleich zu Beginn. Lass uns das so ein wenig machen wie in deinem Buch. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen, wie du da aufbauend rangehst. Also bevor wir über Hoffnung sprechen, lass uns klären, wie wir überhaupt auf die Welt schauen. Du hast ja auch gerade schon wieder angedeutet, unsere Wahrnehmung ist oft so ein bisschen oder ein bisschen mehr verzerrt und das beeinflusst auch, wie wir über die Zukunft denken. Ein schönes Beispiel im Buch war, das hat mir gut gefallen, ja, wir haben Angst vor den falschen Dingen. Haie töten im Jahr irgendwie eine Handvoll Menschen oder ein bisschen mehr. Luftverschmutzung.
7 bis 8 Millionen Menschen.
7 bis 8 Millionen. Ich habe hier einige Millionen stehen, du hast die Zahl konkret, sehr gut. Trotzdem fürchten wir uns vor Haien. Warum ist das so?
Ja, man muss sich mal ganz grundsätzlich klar machen, was sind wir eigentlich für Wesen? Sind wir eigentlich nur Geist, also so eine Art Computer, der nur in einem Wirtskörper lebt, aber da ein eigenes Leben führt? Oder sind wir vielleicht doch eher Tiere, die eine Intelligenz entwickelt haben? Und natürlich trifft eher das Zweite zu. Und das bedeutet, dass die Millionen Jahre Evolution in der Wildnis immer noch ganz tief in uns steckt. Du musst dir ja klar machen, guck mal, du hast 10.000 Jahre als Jäger und Sammler in deinen Knochen, aber nur eine Generation am Computer. Und entsprechend sind all unsere Erbanlagen, unsere Instinkte, unsere Intuitionen eigentlich perfektioniert für das Leben draußen in der Wildnis. Konkretes Beispiel, wir müssen nicht drüber nachdenken, wenn du in einer Höhle sitzt und plötzlich kommt der Höhlenbär rein. Du musst dann irgendwie sofort reagieren und hast auch ein paar Sachen parat. Weglaufen, ihn angreifen, schreien, was auch immer du machst. Aber du hast sofort Reflexe, Intuition, wie du darauf reagieren kannst. Ganz schnell. Und das ist ganz tief in dir drin. Wenn jetzt aber du mit der Bahn irgendwo strandest und der Schienenersatzverkehr die Alternative ist, dann helfen dir diese Steinzeitinstinkte nicht mehr weiter. Was ich sagen will, wir sind Wesen, die immer noch so ein bisschen das Modell, Gehirnmodell Neandertaler in uns verbaut haben, aber in einer Welt leben, in der wir uns mit Rentenreformen, künstlicher Intelligenz und anderen komplexen Fragen auseinandersetzen müssen. Also die Art, wie unser Hirn funktioniert, ist optimiert für das Leben in der Höhle.
Wir leben aber in einer völlig anderen digitalen Welt und da entsteht ein riesen Gap. Deshalb sind unsere spontanen emotionalen Entscheidungen oft falsch und wir können das nur überbrücken, wenn wir sehr, 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 sehr angestrengt nachdenken. Und das macht oft keinen Spaß. Deshalb machen wir es nicht und dann treffen wir falsche Entscheidungen.
Danke für die Einordnung. Ich habe mich tatsächlich beim Bärenbeispiel gerade gefragt, würden wir heute tatsächlich intuitiv, reflexartig noch richtig reagieren? Du sagtest ja, ne? Wir würden.
Ja, ja. Du kannst ja auch ein anderes Beispiel nehmen. Du gehst durch den Wald und hörst über dir das Abbrechen eines großen Astes. Also natürlich springst du instinktiv zur Seite.
Ja, ja.
Und stellst dich nicht unter diesen Ast, der gleich runterfällt und sagst, ja, jetzt stelle ich erstmal grundsätzlich die Kompetenz der Wissenschaft in Frage. Gibt es wirklich Schwerkraft?
Sehr schön,
ist ein Standortwechsel an dieser Stelle nicht zu riskant? Das müssen wir erst noch mal in die Gremien geben. Nein, so handeln wir nicht, weil dir dann der Ast auf den Kopf fällt und du tot bist. Sondern du springst einfach zur Seite. Und das ist tief in uns, das können wir. Aber wenn du jetzt auch ein anderes lebensnahes Beispiel zu nehmen, mal angenommen, du möchtest ein bisschen an deiner Gesundheit, an deinem Körpergewicht vielleicht arbeiten und kommst nach Hause und hast Bärenhunger und da steht eine super tolle Schale knackige Kartoffelchips auf dem Tisch vor dir. Dann ist dein Instinkt natürlich, und darauf hat uns die Evolution geprägt, aha, Energiebedarf, da ist Nahrung da, nimm sie schnell, wer weiß, was nachher ist. Also greifst du zu. Der Verstandesmensch müsste jetzt erstmal überlegen, okay, wie viel habe ich denn heute schon gegessen? Wenn ich jetzt die Kartoffelchips esse, kann ich dann nachher noch Sport machen? Habe ich diese Woche schon genug Sport gemacht? Okay, ich messe mich mal mit meiner Fitnessuhr, gehe nachher nochmal auf meine Bio-Waage und danach entscheide ich, ob ich die Kartoffelchips esse oder nicht doch nur eine Tasse Ashwagandha-Tee trinke. So sind wir aber nicht. Du kommst nach Hause, hast einen Bärenhunger und zack, hängt deine Flosse schon in der Chipstüte und du schiebst es dir rein. Das ist genau das Ding. Also wir sind geprägt für ein biologisches Überleben und nicht für ein Überleben in der digitalen Welt.
Du hast die evolutionären Gründe wunderbar auf den Punkt gebracht dafür, warum unsere Wahrnehmung vielleicht etwas verzerrt ist. Mich hat ein weiteres Buch in deinem Beispiel, ja, ich fand das sehr bemerkenswert, und zwar das Beispiel der Hexenverfolgung. Du benennst das Buch des Hexenhammers, also wir sind im 15. Jahrhundert, und da hast du letztlich ausgeführt, dieses eine Buch war letztlich dafür verantwortlich, dass Menschen in Anführungszeichen Hexen in Angst, Panik und waren und gegen sie Gewalt ausgelöst wurde. Wir kennen das ja alle. Welche Parallelen siehst du da zur heutigen Desinformationswelle, etwa in den sozialen Medien? Oder vielleicht magst du noch mal dieses Beispiel des Hexenhammers in deinen eigenen Worten zusammenfassen. Vielleicht fehlt das gerade so ein bisschen als Kontext für unsere Hörerschaft. Ich fand das so wunderbar von dir beschrieben.
Ja, die Analogie zu unseren Problemen mit den sozialen Medien heute hat mich selber sehr erstaunt. Also denken wir uns nochmal zurück in die Zeit. Johannes Gutenberg hat gerade den Buchdruck erfunden. Also, und das Buch war jetzt das erste preiswerte Massenmedium, das sich verbreitete. Natürlich konnten noch nicht alle Leute lesen, aber dann doch irgendwann schon relativ viele. Wir hatten also zum ersten Mal ein Massenmedium, das es erlaubte, Nachrichten sehr schnell bei sehr vielen Menschen zu platzieren, also News zu verbreiten. Kaum war dieses Buch erfunden, nur wenige Jahre später schrieb ein Mönch, der, wie Historiker und Historikerinnen heute rückblickend sagen, wahrscheinlich von fanatischem Frauenhass getrieben war, von krankhaftem Frauenhass, ein Buch, das hieß Der Hexenhammer. Und in diesem Hexenhammer wird halt die These aufgestellt, dass Frauen, die mit dem Teufel einen Pakt eingehen, für die schlimmen Dinge, die uns im Alltag begegnen, verantwortlich sind. Und jetzt muss man noch dazu wissen, dass genau wie heute sich die Gesellschaft damals in einer Krise befand. Und was noch krasser ist, genau wie heute auch durch einen Klimawandel. Allerdings damals, Beginn der sogenannten kleinen Eiszeit, das Wetter wurde kühler und schlechter. Das führte zu Missernten, das führte zu mehr Hunger, die Lebensmittelpreise stiegen und die Leute waren ohnehin an der Grenze des Erträglichen. Und dann kam plötzlich das neue Massenmedium und dann dieses Buch. Und das präsentierte eine einfache Lösung für die großen Probleme des Lebens. Man gibt einfach den Hexen die Schuld und dann weiß man, alles klar, ich kann nichts dafür, kein komplexes Problem, das ich nicht verstehen kann. Wir verbrennen einfach ein paar Hexen und dann wird alles wieder wie früher. Und diese Analogie ist natürlich, das muss ich gar nicht weiter ausführen, zu heute, ja, was Hater und Populisten in den sozialen Medien treiben, das ist sehr, sehr ähnlich. Und da hilft der Blick zurück in die Geschichte. Damals wurden Zehntausende Hexen verbrannt und wir wissen alle, dass das Quatsch war. Und der Druck kam übrigens genau wie heute eher von unten. also dieses Buch der Hexenhammer, die Mächtigen in Politik und Kirche damals im 15. Jahrhundert haben das für völligen Quatsch gehalten. Die haben sofort gesehen, was ist denn dieser Kramer, dieser Mönch für ein Spinner, der harmlosen Frauen da irgendwelche Hexentätigkeiten unterstellt. Die wussten, dass das Quatsch ist. Aber der Druck aus der Bevölkerung wurde immer größer. Also immer mehr Bürger haben bei ihren Stadträten und bei ihren Fürsten gesagt, tut endlich was gegen diese Hexen, die Hexen machen alles kaputt. Und irgendwann sind die Adligen und vor allem die Kirche sind eingeknickt und haben mitgemacht bei dieser frauen- und hexenfeindlichen Politik. Und das erinnert mich in vielen Zügen an das, was wir heute hier bei uns in Deutschland und in anderen Ländern auch erleben.
Du hast den Bogen zur Gegenwart wunderbar gespannt. Und gerade ist es ja so, dass insbesondere Kräfte erfolgreich sind, die so gar keine Idee von Zukunftsgestaltung haben. Im Gegenteil, die erzählen eine große Problemgeschichte.
Ja, dann nichts mehr.
Und dann nichts mehr. Und was sagst du, warum ist es so entscheidend, dass das eine Negativerzählung ist und dass sie genau deshalb so erfolgreich zu sein scheint?
Naja, weil du, ich nehme mal ein Beispiel, das nicht im Buch steht. Wenn du mal überlegst, was war zuerst da? Haben die Menschen im christlichen Abendland zuerst die Kirchen gebaut und sich dann eine Religion dazu überlegt oder war es andersrum? Und das ist der entscheidende Punkt. Es gibt immer zuerst die Erzählung. Zuerst das Narrativ, zuerst die Geschichte, an die viele Menschen gleichzeitig glauben. Und dann verändert sich entsprechend die Realität. Das war bei Jesus so, bei Buddha, bei Gandhi. Man kann auch Negativbeispiele anführen. Hitler, Pol Pot. Also man kann natürlich auch katastrophale, zerstörerische Narrative als Beispiele anführen. Aber auch bei Hitler war es eben so, es gab erst die Erzählung, die rassistische, menschenfeindliche Erzählung. Und dann brach der Krieg aus und dann begann der Völkermord. Also es gibt immer erst die Erzählung und dann, wenn viele Menschen einer Erzählung folgen, verändern wir Menschen die Realität. Das ist immer die Reihenfolge. Menschen folgen nicht Fakten, sondern Geschichten. Erst die Geschichte, dann die Realitätsveränderung. Und heute sind wir umgeben von Geschichten von Niedergang, Wirtschaftsproblemen, Klimakrise, Artensterben. Unsere Rentenreform geht nicht voran, unsere Autobahnen zerbröseln, die Brücken halten nicht mehr. Muss ich weiterreden? Ich bin mit der Bahn gefahren. Ich muss gar nicht viel mehr aufziehen. Und dieses Gefühl, diese Erzählung, dass alles den Bach runtergeht, das ist eben genau so eine Geschichte. Und die führt bei vielen Menschen dazu, dass sie das Gefühl haben, jetzt muss schnell etwas Drastisches passieren, um diesen Verfall zu stoppen. Ähnlich wie damals in der Zeit der Hexenverfolgung, zu Beginn der Hexenverfolgung. Und wir sollten nicht den gleichen Fehler machen, den die Menschen im 15. Jahrhundert gemacht haben. Wir sollten nicht mit dem Finger auf Scheinlösungen zeigen und denen hinterherrennen, das hilft uns nämlich nicht, sondern wir sollten diesmal mal kurz innehalten, mal kurz unser Hirn anwerfen und überlegen, was sind denn wirklich die Probleme und wie können wir die wirklich lösen.
Danke für die starke Einordnung. Ich springe ein bisschen im Thema, aber nicht allzu weit weg. Das ist wieder ein schönes Bild aus deinem Buch. Da sagst du, der Verstand ist der Reiter, aber die Gefühle sind der Elefant. Und manchmal rennt dieser Elefant in eine ganz andere Richtung als das, was wir eigentlich wissen. Da waren wir schon so ein bisschen an dem Punkt. Ich hänge aber eine andere Frage dran. Was brauchen wir Menschen, damit dieser Elefant nicht nur auf Gefahr reagiert, sondern auch auf Chancen?
Wir brauchen natürlich die Erzählungen, die uns Mut machen. Also die müssen wir den Erzählungen, die uns im Moment Angst machen, gegenüberstellen. Und das tun wir nicht. Also es ist ja so, wenn du dich hinstellst und alle Fakten runterbetest, die korrekt sind. Nehmen wir mal das Beispiel Klimawandel, weil darüber ja in den letzten Jahren extrem viel in der Gesellschaft diskutiert worden ist. Da kannst du jetzt natürlich endlos viele CO2-Emissionstabellen, die Temperaturtabellen, die Klimatabellen der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte, du kannst das Klima zurückverfolgen bis viele tausend Jahre zurück. Und du kannst Menschen erschlagen mit wissenschaftlich korrekten Fakten. Alles daran ist richtig. Und trotzdem gehen dann viele Menschen raus und sagen, nee, also das mit dem Klimawandel, das sehe ich anders. Wie kann das passieren? Also wir folgen nicht Fakten, sondern wir folgen, wie ich gerade schon gesagt habe, den Geschichten. Und das heißt, unsere Aufgabe muss es sein, diese wahren Fakten in die richtigen Geschichten zu kleiden. Und das heißt beim Thema Klimaschutz zum Beispiel, dass wir es so erzählen, wie es wirklich ist. Klimaschutz ist keine Frage von Verzicht, Verboten, Spaßbefreiung und ideologischen Auseinandersetzungen, ob man jetzt eine Bratwurst essen darf oder nicht. Sondern Klimaschutz ist in Wahrheit eine Erzählung davon, wie wir
in Zukunft besser leben können, wie wir unseren Wohlstand mehren können, wie wir länger, gesünder und glücklicher leben können. Und ich bin ja Journalist, Wissenschaftsjournalist, und ich weiß, dass wir in den letzten Jahrzehnten überwiegend immer diese Skandalisierung gesucht haben bei diesem Thema. Immer das Anprangern, wer ist schuld? Immer die Vorschläge, man darf dieses nicht mehr, man soll nicht mehr in Urlaub fliegen und man soll dieses nicht mehr machen. Irgendwann kam ja sogar eine Gruppe aus den USA auf, die sagte, Kinder kriegen ist klimaschädlich. Und da sehen wir, wie sehr wir uns verrannt haben in dieser Negativerzählung. Die Wahrheit ist doch aber, was wir alle wollen. Wir wollen morgen früh aufwachen in einer Welt, die immer noch lebenswert ist, in der unsere Kinder groß werden können und Zukunftschancen haben, in der es was zu essen gibt und in der die Umwelt nicht vergiftet ist. Das wollen wir alle, egal welcher politischen Richtung man selbst anhängt. Und das ist doch eine wunderbare, großartige Sache. Wir haben alle ein gemeinsames Ziel. Wir können dann darüber streiten, wie wir das erreichen. Ne, haben wir ja schon gesagt, auch mit Kernkraftwerken und Windrädern. Streitet drüber, super. Der Streit führt eigentlich immer zu den besten Ergebnissen. Aber das Ziel, darüber kann man nicht streiten, weil Naturwissenschaft nicht verhandelbar ist. Das kann man vielleicht ganz gut erklären. Ich hoffe, du hörst das im Podcast. Ich nehme jetzt mal hier mein Kugelschreiber, halt den 10 cm über den Schreibtisch und lass ihn los. Sag mal still.
Wunderbar.
Das Scheppern. Wunderbar. Mach ich das nochmal. Was passiert, wenn ich ihn wieder loslasse?
Überraschenderweise dasselbe.
Genau, und ich kann das jetzt 1 Milliarde Mal machen. Und das passiert jedes Mal. Man nennt das Schwerkraft. Und jetzt die Frage, ist die Schwerkraft politisch eher links oder politisch eher rechts? Und an der Blödheit dieser Frage erkennst du, wie blöd der Streit darüber ist, ob es den Klimawandel gibt und ob wir ihn bekämpfen müssen. Das ist die völlig falsche Frage. Das ist eine Naturwissenschaft. Das ist eine Tatsache. Das ist halt so, ob es uns gefällt oder nicht. So wie die Schwerkraft kann man eben auch die CO2-Konzentration in der Atmosphäre und die Wirkung auf die Wärmestrahlung von der Sonne dieser CO2-Konzentration in der Atmosphäre genau bestimmen. Das ist genauso ein Naturgesetz wie die Schwerkraft. Darüber kann man nicht diskutieren. Man kann nur darüber diskutieren, wie man es in den Griff kriegt.
Die genossenschaftliche Idee sagt, was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Genau das gilt auch für den Waldschutz, eine Aufgabe, die wir nur gemeinsam meistern können. Die Volksbanken Raiffeisenbanken haben mit ihrer Klimainitiative bereits über 1,2 Millionen Baumsetzlinge für Wälder in Deutschland finanziert. Jetzt könnt auch ihr aktiv werden. Entscheidet, in welchem der 12 Waldgebiete euer Baum wachsen soll. Jeder Baum zählt. Und zusammen stärken wir die Wälder für kommende Generationen. Erlebt ein echtes Wir-Gefühl und spendet einen Setzling auf vr.de/baumspende.
Lass uns von den Naturgesetzen nochmal in den Kopf gucken. Da gibt es ja auch solche Sätze, mit denen wir uns selber nicht so wirklich was Gutes tun. Es bringt ja nichts zum Beispiel. Dieser Satz hat eine unglaubliche Sogkraft. Warum klammern wir uns denn so gern an ihm und was macht ihn gerade in Krisenzeiten so trügerisch?
Naja, weil es eine bequeme Ausrede dafür ist, nichts tun zu müssen. Seien wir doch mal ehrlich.
So einfach ist das.
Zu sagen, was kann ich schon ausrichten? In China gehen alle paar Wochen neue Kohlekraftwerke ans Netz und ich soll zu Hause eine Energiesparlampe eindrehen. Das ist doch albern. Und ja, wenn man sich nur die beiden mathematisch-physikalischen Zahlen gegenüberstellt, was bringt meine Energiesparlampe bei mir im Keller? Und was stößt das neue chinesische Kohlekraftwerk an CO2 aus? Wenn man diese beiden Zahlen einfach so nebeneinander hält, dann stellt sich fast automatisch ein Gefühl der Machtlosigkeit und Sinnlosigkeit ein. Aber man kann halt jedes Thema aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Man kann also sagen, ich bin nur einer von 8 Milliarden. Und weil ich nur einer bin, bin ich absolut machtlos. Man kann aber auch sagen, ich bin einer von 8 Milliarden. Und weil wir zusammen 8 Milliarden sind, können wir alles verändern. Also dieselbe Tatsache, nur aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachtet. Und zur Problemlösung müssen wir natürlich die zweite Perspektive einnehmen, ist ja klar. Denn man muss sich klar machen, wenn es ein ernsthaftes Problem gibt, Klimawandel, Artensterben, Renten, Autobahnen, was immer, was passiert mit diesem Problem, wenn man sagt, es wird eh nicht besser, ich resigniere und gebe auf. Löst sich dieses Problem dann? Ich muss gar nicht weiterreden. Also die optimistische Haltung, das Problem analysieren, gucken, was kann ich machen und dann tätig werden, ist der einzige Weg. Pessimismus kann keine Probleme lösen, weil Pessimisten denkfaul sind. Pessimisten können zwar noch das Problem beschreiben, hören dann aber auf mit dem Denken, weil Lösung finden nämlich viel anspruchsvoller ist.
Danke dir. Wir haben jetzt ausführlich über die wissenschaftlichen Gründe gesprochen, warum wir die Welt oft falsch einschätzen und was das mit unserer Hoffnung macht und so weiter. Lass uns mal auf die andere Seite gucken. Was macht Hoffnung für dich wissenschaftlich belastbar?
Naja, Hoffnung ist wissenschaftlich nicht belastbar. Ich habe in meinem Buch natürlich meine Definition der Begriffe Hoffnung, Glauben und Optimismus gemacht.
Die Frage war natürlich auch zugespitzt, ne?
Ja, ja, klar. Und das ist jetzt meine Definition. Man kann das auch anders sehen. Aber Glaube ist für mich natürlich etwas, was eher religiös konnotiert ist. Der hilft uns nicht weiter. Der liebe Gott hilft uns nicht weiter im Schienenersatzverkehr. Und Hoffnung ist natürlich, also jetzt mal philosophiegeschichtlich, ist sehr unscharf. Hoffnung ist wahllos. Man kann ja auf alles Mögliche hoffen. Man kann auch auf einen Weltuntergang hoffen. Ein Terrorist kann hoffen, dass er bei seinem Attentat möglichst viele Opfer erwischt. Also Hoffnung hat keine bestimmte Richtung. Optimismus aber schon, weil Optimismus, genau wie die Demokratie, an den Fortschritt in der Zukunft glaubt. Also Demokratie ist ja ein Zukunftsversprechen. Wenn du nicht glauben würdest, dass die Zukunft besser werden könnte zumindest, dass die Möglichkeit besteht, dann brauchst du natürlich nicht zur Wahl gehen, dann brauchst du dich nicht in der Zivilgesellschaft engagieren, dann musst du auch nicht ehrenamtlicher Trainer im Fußballverein werden. Also wenn die Welt sowieso verloren ist, na, dann kannst du auch direkt zu Hause auf dem Sofa sitzen bleiben, denn dann ist ja alles egal. Und Optimismus ist ja das Gegenteil. Optimismus sagt, das ist das Problem und was kann ich jetzt tun? Und das ist bei mir eben der logische Grund dafür, warum Optimismus die einzig mögliche Haltung ist. Und zwar ganz besonders, wenn sich die Welt schlecht anfühlt. Das ist ja das Interessante daran. Je größer die Krise, desto wichtiger ist diese konstruktive, optimistische Grundhaltung. Denn nur mit der kann man Probleme lösen. Während die ganzen Meckerer und Mauler und Schlechtmacher und Nörgler ja die Krise nur weiter verschlimmern und uns nicht helfen. Ich möchte aber, dass wir gemeinsam unsere Krisen überwinden. Ich möchte ja nicht darin feststecken.
Ich kann dir gut folgen, würde aber mal versuchen, Folgendes entgegenzuhalten. Wenn wir die Klimakrise nochmal heranziehen, da haben wir ja auch Fakten. Wir wissen, wir sind jetzt ein bisschen über den 1,5 Grad und wenn wir so weitermachen, steuern wir vielleicht sogar auf eine 3 Grad wärmere Welt zu. Wir haben Dinge wie die Weltklimakonferenz, wo alle Beteiligten irgendwie mit einem Kompromiss, und das ist ja immer so, herausgehen, der niemanden so richtig glücklich macht. Das sind Teile von News, die Menschen, die vielleicht auch gerne Hoffnung hätten, so mitnehmen, verarbeiten müssen und sich denken, oje, jetzt gucke ich mal ein, zwei Generationen voraus, das sieht wirklich düster aus. Wie schaffen es diese Leute trotzdem so auf die Welt zu gucken, so optimistisch, wie du das gerade beschrieben hast?
Naja, die Nachrichten sind bei uns tendenziell natürlich immer die Nachrichten über negative Sachen. Also was ist eigentlich eine Nachricht? Eine Nachricht ist es dann, wenn es eine entscheidende Abweichung von der Norm ist. Und wir sind natürlich auch wieder evolutionär darauf geprägt, dass der sogenannte Negativity Bias, dass wir schlechte Nachrichten wichtiger finden als gute. Das hat ja auch in der Savanne Sinn gemacht. Also dass du dir das bunte Muster auf dem Rücken der giftigen Schlange gemerkt hast, war für dich überlebenswichtiger, als dass du dir gemerkt hast, wie weich das Fell der Antilope ist. Also negative Erfahrungen zu speichern, war früher ein Überlebensmechanismus. Und unser Gehirn funktioniert heute noch so. Und eine schlechte Nachricht prägt sich bei dir schneller und tiefer ein als ein paar gute Nachrichten. Und bezogen zum Beispiel auf die COP30 in Belém, also auf die Klimakonferenz, muss man sagen, da kann man mal in Frage stellen, ob es sinnvoll ist, 50.000 Leute um die Welt zu fliegen, nur um dann auf eine Abschlusserklärung zu starren, die einstimmig sein muss. Und die ist dann natürlich Ländern wie Saudi-Arabien, den USA oder Russland ganz einfach macht zu sagen, ach nö. Und dann denkt die ganze Welt, klimamäßig ist ja wieder nichts passiert. Aber das stimmt ja gar nicht. Ich möchte dem jetzt mal ein paar Nachrichten entgegenhalten, die viel größer sind, aber es nicht in die Schlagzeilen geschafft haben. Zum Beispiel, im vergangenen Jahr von allen neuen Energiekraftwerken, die auf der ganzen Welt gebaut worden sind, waren 90% Erneuerbare. 90. Das heißt, es werden eigentlich kaum noch fossile Energiekraftwerke gebaut, von einigen wenigen mal abgesehen in Relation. Unglaubliche Zahl. Und zwar nicht, weil irgendjemand ein Gesetz oder ein Verbot erlassen hat, sondern warum? Weil Wind und Sonne inzwischen viel billiger sind als Kohle, Atomenergie oder alles andere. Also hier greift einfach die Mechanik des Marktes. Die erneuerbaren Energiequellen sind viel billiger. Und weil sie billiger sind, wird in Zukunft kaum noch jemand den alten Mist bauen, der unser Klima versaut. Das ist nur mal ein Beispiel. Deutschland hat jetzt gerade wieder einen neuen Rekord aufgestellt. Letztes Jahr waren es 63%. Wir sind jetzt in diesem Jahr wahrscheinlich bei 64% unseres gesamten Stroms kommt aus erneuerbaren Quellen. Hätte ich vor 20 Jahren in einer Talkshow im deutschen Fernsehen gesagt, im Jahr 2025 wird Deutschland schon weit, weit über die Hälfte seines gesamten Stroms
aus Wind und Sonne und vielleicht auch noch Biogas produzieren, da hätten die Experten mich irgendwo eingewiesen und hätten gesagt, der Typ hat Drogen genommen und ist irre. Aber wir haben das geschafft. Und ich könnte jetzt eine Stunde lang so weiterreden mit solchen guten Nachrichten. Und das sind große Nachrichten. Also 90% der Energieanlagen auf der Welt, weit über die Hälfte des Stromverbrauchs in Deutschland. Das sind wirklich großartige Nachrichten. Und auch wenn du auf ein Land wie China guckst, das ist ja immer noch der größte CO2-Emittent auf der Welt. Und da machen wir Deutschen es uns auch mal bequem. Wir sagen immer, die Chinesen machen viel mehr Dreck, deshalb bringt das nichts, wenn wir das machen. Ne? Unser Kanzler Friedrich Merz hat das ja auch gerade wieder gemacht, diese komischen Vergleiche. China hat das Ziel, bis 2060 CO2-neutral zu werden. Und im Gegensatz zu uns sind die auf einem echt guten Weg.
Die werden das schneller schaffen.
Ja, die werden das wahrscheinlich schneller schaffen. Und die haben gesagt, wir wollen unseren CO2-Peak, also das Jahr des höchsten CO2-Ausstoßes im Jahr 2030 haben. Jetzt haben wir das Jahr 2025 und die Wissenschaft kann schon seit über einem Jahr keinen Anstieg der CO2-Emissionen in China mehr messen. Die haben offenbar sich schon ihrem CO2-Peak genähert. 4-5 Jahre vor der Ankündigung. Im vergangenen Jahr waren weit über die Hälfte aller neu zugelassenen Autos in China bereits Elektroautos. China hat in den vergangenen 6 Monaten mehr Photovoltaikanlagen installiert als Deutschland in den vergangenen 25 Jahren. Also der größte CO2-Emittent, auf den wir so gerne schimpfen und mit dem Finger zeigen, überholt uns mit Vollgas auf der grünen Spur. Und das sind natürlich jetzt für uns ein bisschen blöde Nachrichten, weil wir dann nicht mehr die arroganten Klimaweltmeister sein können. Aber für die Welt ist das eine sehr, sehr, sehr gute Nachricht. Muss ich weitermachen oder reicht das schon an guten Nachrichten?
Das reicht absolut. Ich hack trotzdem nochmal ein, vielleicht nochmal mit einem Blick auf Deutschland. Und zwar, vielleicht gehen wir nochmal zurück zum Elefanten, dem großen Emotionenträger. Ist das auch, du bist ja auch wahnsinnig viel rumgekommen, ist das auch was typisch Deutsches, dass wir so auf die Dinge blicken? Klar, jetzt bei der Debatte um erneuerbare Energien geht's, das hat auch sehr viele politische und taktische Gründe, warum die uns so erzählt wird, wie es gerade erzählt wird. Trotzdem, ich finde die Frage berechtigt. Gucken wir arg deutsch auf die Welt?
Naja, ist ja logisch. Also ich heiße Dirk und gucke Dirk-mäßig auf die Welt und du guckst so auf die Welt, wie du guckst. Und wir gucken natürlich in Deutschland deutsch auf die Welt. Das ist ja richtig und normal so. Aber tatsächlich können wir immer noch sagen, es läuft bei uns ganz gut. Also ja. Wir haben in Deutschland, auch das ist eine Zahl, die viel zu wenig kommuniziert wird, wir haben den CO2-Ausstoß in Deutschland seit 1990 mehr als halbiert. Und das haben nicht viele Länder geschafft. Also wir sind da gut im Rennen. Und du hast ja gefragt, wie ist es, wenn ich in anderen Ländern bin? Na, die meckern natürlich genauso rum. Die finden ihre Regierung auch doof. Die sind auch unzufrieden mit den Entwicklungen hier im Land. Das ist die menschliche Natur. Und Unzufriedenheit ist ja dann auch ein bisschen ein Motor für Veränderungen. Das muss man ja auch sagen. Man darf es nur nicht übertreiben. Also wenn man alles schlecht redet, dann lähmt das ja auch. Und in Deutschland haben wir gerade so ein bisschen ist mein Eindruck zumindest, wir haben so ein bisschen so ein Lähmungsgefühl. Wir glauben ja, es geht nichts voran. Ja. Und auch das stimmt natürlich nicht. Allein diese Zahl, über die Hälfte der CO2-Emissionen eingespart seit 1990. Wow, das soll uns erstmal einer nachmachen.
Danke dir. Du hast jetzt schon vieles angedeutet, wie die Leute auf die Welt gucken können, dass sie optimistisch sein dürfen. Was gibst du den Leuten typischerweise an die Hand, wenn sie dich fragen, naja, was kann ich denn als Einzelner konkret tun?
Naja, man muss natürlich erstmal, und das geht mir und meiner Familie natürlich genauso wie uns allen, man muss erstmal dieses Gefühl der Verzweiflung und der Machtlosigkeit loswerden. Mhm. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich erzähle dann gerne die Geschichte von diesem US-amerikanischen Admiral, der war mal Kommandant der Navy Seals. Das ist so eine Hardcore-Elite-Einheit da. Und der hat mal eine Rede gehalten bei einer Abschlussveranstaltung einer Universität in Amerika und wurde gefragt, wie kann ich etwas erreichen im Leben? Also wie kann ich sozusagen meinen Schweinehund überwinden? Wie kriege ich die richtige Einstellung? Und da ist dieser General, der die Elite-Elite-Elite-Einheit der US Army kommandiert, dann sagt, naja, wenn ich morgens aufwache, dann mache ich erstmal mein Bett. Und das hört sich total banal an, aber der hat es dann sehr klug ausgedrückt. Mhm. Und dann stehe ich da und sehe, ich habe die erste kleine Sache geschafft. Das ist nur eine ganz kleine Sache, aber ich habe meinem Tag Struktur gegeben, ich habe dem eine Richtung gegeben. Und wenn ich jetzt eine kleine Sache geschafft habe, am frühen Morgen, vielleicht schaffe ich im Laufe des Tages ja noch eine zweite Sache oder sogar eine dritte oder vielleicht eine größere. Und das ist die Haltung. Und meine Frau hatte dann die schöne Idee vor ein paar Monaten, wie wir das in unser Leben übertragen, und hat angefangen, und ich habe dann sofort mitgemacht, meine Frau und ich heben jetzt jeden Tag ein Stück Müll auf. Egal, wo wir gerade sind. Das irgendwo auf der Straße rumliegt oder irgendwo ein Stück Müll und schmeißen das weg, da wo es hingehört, oder entsorgen das. Kann ich damit die Müllflut auf der Welt stoppen? Natürlich nicht. Also die Zahl ist so klein, das, was ich an Müll aufhebe, das hat überhaupt keinen Einfluss auf die Welt. Aber jetzt stellen wir uns nur mal eine Sekunde vor, 8 Milliarden Menschen würden das tun. Dann wäre dieser Planet sofort ein anderer. Und der zweite Effekt, und der ist vielleicht noch mächtiger, meine Haltung zu dem Thema hat sich verändert. Ich fühle mich nicht mehr machtlos. Ich habe das in Hamburg gemacht, das hat zufällig so eine Familie gesehen, die vorbeikam, die haben sofort angesprochen. Das ist ja toll, das ist ja Wahnsinn. Wir unterschätzen oft die Macht des guten Beispiels. Und als naturwissenschaftlich denkender Mensch bin ich darauf gestoßen durch die Forschung. Es gibt einen berühmten Biologen, E.O. Wilson, soziale Evolution des Menschen und so. Aber der war eigentlich mal ursprünglich Ameisenforscher.
Ich kenne das Buch. Ich habe tatsächlich das Buch gelesen. Ja.
Sensationell,
sein
oder?
Erstes Ameisenbuch. Ja,
sensationell.
Großartig. Und die Fotos.
Und der hat halt dieses Phänomen mal beschrieben. Bei Ameisen haben wir immer das Gefühl, das sind kleine, willenlose Individuen. Und eine einzelne Ameise hat überhaupt keinen Einfluss und kann nichts verändern. Die Wahrheit ist aber, ab und zu, auf den Wegen, die Ameisen so gehen in ihrem Tagesgeschäft, schlägt eine Ameise einen anderen Weg ein. Das passiert immer mal wieder. Und jedes Mal, wenn eine Ameise das tut, folgen ihr Dutzende, Hunderte, manchmal sogar Tausende andere Tiere. Die Macht des guten Beispiels wird oft unterschätzt. Und das meine ich mit dem Müllaufsammeln jeden Tag. Lass uns das doch mal versuchen. Jeder nur ein Stück Müll jeden Tag. Da man ja sowieso immer irgendwo hingeht und irgendwo lang geht und an der U-Bahn steht oder auf dem Parkplatz ist oder im Supermarkt. Du musst nirgendwo hingehen, es kostet dich keine Zeit, es kostet dich kein Geld und du fühlst dich nachher ein bisschen besser. Einfach mal ausprobieren, ist ein sensationeller Move. Und das ist im Grunde genau das, was auch dieser US-Admiral gemacht hat. Er sagt, fang mit irgendwas an. Es ist egal, wie klein das ist oder was es ist, aber fang mit irgendwas an, denn dann fühlst du dich nicht mehr machtlos.
Ich danke dir für den Optimismus, den du auch in diesem Gespräch versprüht hast. Das wirkt ähnlich auf mich wie in deinem Buch. Ich habe noch eine letzte Frage für dich und das ist die letzte Frage im Changemaker Podcast 2025. Mit welchem Statement machst du unseren Hörerinnen und Hörern echte, begründete Hoffnung auf das kommende Jahr?
Also, wenn man mal drüber nachdenkt, mal selber hinsetzen, 10 Sekunden zurücklehnen, Augen zu, mal drüber nachdenken, dann kommt man, egal um welches Problem es sich handelt, irgendwann zu dem Schluss, es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative.
Auf den Punkt. Vielen Dank dir für das Gespräch.
Sehr gerne.